Wir hören auf den Predigttext, den wir im Lukas-Evangelium finden, Kapitel 1, und vorlesen werde ich die Verse 5 bis 13. In den Tagen des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abijas. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, und schon wieder Advent. Die Weihnachtsmärkte, das haben Sie mitbekommen, haben längst unsere Innenstädte erobert. Und je nach Familientradition haben wir unsere Wohnungen und Häuser geschmückt, die alten Pyramiden wieder herausgeholt, den Adventskranz mit Kerzen bestückt. Jetzt kann man wieder guten Gewissens das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach durchlaufen lassen, Kantate 1 bis 6 von morgens bis abends. Jetzt ist ja Adventszeit. Ja, natürlich ärgern wir uns darüber, dass diese Bräuche und Symbole vielfach verkitscht werden. Das ist auch ärgerlich. Wir ärgern uns darüber, dass sie gnadenlos missbraucht werden, um sinnlosen Konsum damit anzukurbeln. Dass sie auch von vielen Zeitgenossen einfach nicht verstanden werden. Aber was wollen wir erwarten? Wäre es wirklich besser, wie manche sich wünschen, wenn Weihnachten einfach ausfiele? Wäre es wirklich besser, wenn diese Tradition nach und nach versickern würde? Was wäre denn die Alternative? Natürlich gibt es bestimmte politische und ideologische Kreise, die Weihnachten und die ganze Adventszeit lieber heute als morgen abschaffen würden. Natürlich gibt es die, denn diese Tradition, auch wenn sie nur halb oder viertel verstanden wird, diese Tradition stört die Multikulti-Träume, weshalb einige am liebsten nur noch vom Winterfest sprechen würden, statt vom Weihnachtsfest. Am liebsten keine Weihnachtsfeiern mehr in Schulen und Universitäten, keine christlichen Symbole mehr in Verwaltungsgebäuden und Gerichten. Schließlich dürfe man die hier lebenden Moslems ja nicht diskriminieren. Und das wäre ja wohl der Fall, sagen diese Leute, wenn sie in der Öffentlichkeit ständig auf die Symbole der Weihnachtszeit treffen würden. Das wäre so ähnlich, als wenn man in Istanbul oder Bagdad die Minarette abschaffen wollte. Und wir ahnen, liebe Gemeinde, wo das hinführt. Wo das hinführt, wenn die letzten Spuren christlicher Prägung mit Stumpf und Stiel aus unserer Gesellschaft und damit auch aus der Öffentlichkeit ausgerottet würden. Können wir Christen das wirklich wollen? Oder sollten wir diese Zeit, trotz aller Missverständnisse, trotz allem Konsumtrubel, sollten wir diese Zeit nicht viel besser als eine große missionarische Chance begreifen? Und unseren Zeitgenossen freundlich verdeutlichen, was Weihnachten wirklich bedeutet. Keine andere Jahreszeit bietet uns so viele Anknüpfungspunkte. Das weiß jeder, der mit christlichen Schriften auf der Straße unterwegs ist oder der einfach nur in seinem Kollegenkreis versuchen will, christliche Informationen weiterzugeben. Keine andere Jahreszeit, so viele Anknüpfungspunkte. Das wissen wir. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, in der Bild-Zeitung gestern auf der ersten Seite, ich habe das beim Brötchenholen gesehen. Irgendwie muss man ja rechtfertigen, dass man den Blick auf eine Bild-Zeitung geworfen hat. Also bei mir geschah es beim Brötchen holen. Da sah ich dieses Titelblatt der Bild-Zeitung Bibelgedanken zum Advent. Hochinteressant. Und dann steht dort unter Verweis auf Bibelverse manches, was ein bisschen arg ungenau ist. Aber dann steht da auch Folgendes. Zitat aus Matthäus 17, wo Jesus sagt: Ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Und dann darunter als Kommentar: Jesus war es gewohnt, dass Menschen nicht an ihn glaubten. Auch bei uns feiern Millionen Weihnachten, ohne an Jesus zu glauben. Advent ist eine Zeit des Glaubens und der Hoffnung. Für Christen ist es die Hoffnung auf Jesus. Also, Sie finden auf der Titelseite in diesem Fall mehr Evangelium als in den meisten Publikationen der EKD. Das gibt's nur an Weihnachten in diesem Zusammenhang. Nun sind einige liebe Mitchristen so sprachpuristisch, dass sie sogar den Begriff Weihnachten am liebsten aus dem christlichen Sprachschatz streichen würden, weil er ja so nicht in der Bibel steht. Aber wo kommt Weihnachten her? Wir nahten geweihte Nächte, das ist nachweisbar im Mittelhochdeutschen, also seit dem Mittelalter. Und dieser Begriff hat sich einfach eingebürgert als Bezeichnung für jene Nacht, von der Lukas berichtet. In Lukas 2, Sie kennen diesen Vers. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Die hüteten des Nachts ihre Herde, ist die uns im Ohr vertraute Luther-Formulierung. Also, deswegen war es eine ganz besondere Nacht, eine gewissermaßen von Gott geweihte Nacht. Nicht, weil es bestimmte astronomische Konstellationen gab, obwohl es dann natürlich diesen speziellen Stern gab, der über dem Haus stand. Nicht, weil bestimmte Festtage alter Kulte angesagt waren, sondern es war diese geweihte Nacht, weil in dieser Nacht in fußläufiger Erreichbarkeit von Bethlehems Feldern Gottes eigener Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Und darum verwende ich den Begriff Weihnachten mit bestem Gewissen. Auf welches Datum man das dann legt, ist völlig egal. Wir behaupten ja nicht, einen exakten Geburtstag von Jesus berechnen zu können. Die meisten Griechen feiern Weihnachten am 6. Januar, aber darauf kommt es ja gar nicht an. Sondern dass der heilige, allmächtige und zugleich persönliche Gott in seine eigene Welt hineingekommen ist. Der Schöpfer kommt selbst hinein, und zwar an einem konkreten Tag, zu einer ganz bestimmten Stunde, an einem ganz bestimmten Ort, geboren von einer ganz bestimmten Frau. Das feiern wir an Weihnachten. Und wer stattdessen den Begriff Christfest vorzieht, der macht auch keinen Fehler. Paulus schreibt in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Als die Zeit erfüllt war, da war Weihnachten. Aber natürlich, dieses Geschehen ist zunächst schwer zu denken. Schwer zu denken, dass ein allmächtiger, ewiger, unendlicher, allwissender und vollkommener Gott, ein Gott, der seiner Schöpfung souverän gegenübersteht und nicht in ihr aufgeht, dass dieser Schöpfer in seine Schöpfung hineinkommt, höchstpersönlich, das ist schwer zu denken. Weil es unsere kleinen Karos aufsprengt. Weil an Weihnachten zusammenkommt, was nach unserer Vorstellung nicht zusammenpasst. Dass das Baby, das da in Bethlehem zur Welt kam, Gott war und zugleich Mensch geworden ist, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Tja, das muss man erstmal nachvollziehen. Das will erstmal gedacht werden, das will erstmal auch geglaubt werden. Da zerschlägt es einem die vertrauten philosophischen Kategorien. Da muss man völlig neu ansetzen, auch denkerisch die Grenzen nochmal verschieben. Und klar, dass es die Menschen damals genauso überfordert hat wie uns heute. Und gerade deshalb hat der allmächtige Gott, der zugleich der beste Pädagoge aller Zeiten ist, ein Programm aufgelegt. Ein Programm aufgelegt, mit dem er die Menschen auf diesen Einbruch des Lichtes in die Finsternis vorbereitet hat. Es gab das langfristige Programm der Propheten. Jahrhunderte vorher haben sie in verschiedenen Nuancen und einzelnen Aspekten auf diesen großen Tag hingewiesen, da der Messias kommen wird. Das war das langfristige Programm. Und kurzfristig hat Gott diese Vorbereitung dann gebündelt in einem letzten Propheten, in diesem Johannes dem Täufer. Der sollte die Zeitgenossen damals auf dieses schwierige und doch so beglückende Ereignis vorbereiten, weil sie dem alle auch nicht gewachsen waren. Und wir, liebe Gemeinde, wir wollen diese Adventszeit jetzt nutzen. Die vor uns liegenden Sonntage wollen wir nutzen, um uns noch einmal auf die Spuren dieses Propheten zu begeben, der nur eines sein wollte, ein Türöffner. ein Wegbereiter, ein Lichtanzünder, ein Quartiermacher für Jesus. Das wollte Johannes der Täufer sein, ein Kronzeuge für den Messias. Und genau so hat es dann Johannes der Evangelist ja auch geschrieben. Wir haben es bereits in der Lesung gehört. In seinem ersten Kapitel, wo er das Weihnachtsgeschehen zusammenfasst, da schreibt Johannes 1 ab Vers 6, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, also dieser Johannes der Täufer. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er wollte Zeugnis geben von dem Licht. Und wir wollen unsere Spurensuche zu Johannes dem Täufer ganz am Anfang beginnen. Wir schlagen das Familienalbum von Johannes dem Täufer auf und wir finden dort Bilder, im übertragenen Sinne natürlich, wir finden in diesem Familienalbum Bilder aus jener Zeit, als Johannes selbst noch gar nicht auf die Welt gekommen war. Das ist ja immer besonders interessant. Auch seine Eltern werden nämlich in diesen göttlichen Plan mit einbezogen. Darüber schreibt Lukas in Kapitel 1 ab Vers 5. Und hier können wir jetzt richtig miterleben, wie Gott diejenigen vorbereitet, die dann ihrerseits ihre Zeitgenossen vorbereiten auf den kommenden Gott. Und darum lautet das Thema, das wir heute über diesen Bibeltext schreiben wollen, wie Gott seine Zeugen präpariert, wie Gott seine Zeugen präpariert, vorbereitet. Und sie ahnen schon, dass wir in diesem Thema ja bereits mit drin stecken, wie Gott seine Zeugen präpariert, denn wir wollen ja auch Zeugen von Jesus sein. Wir wollen ja auch unsere Zeitgenossen und in den nächsten Wochen besonders darauf vorbereiten. Wir wollen sie darauf vorbereiten, dass Jesus in ihre Welt einbricht, dass Jesus ihnen begegnen will. Darum gehen wir doch in die Stadt. Darum verteilen wir diese Einladung, wie Gott seine Zeugen präpariert. Und jetzt gehen wir mitten hinein in diesen Text ab Vers 5, Lukas 1. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Sie haben es gemerkt, Lukas, der Historiker, beginnt typischerweise mit einer geschichtlichen Einordnung zur Zeit des Herodes. Also Herodes war an der Macht dort in Israel zwischen 37 vor Christus und 4 nach Christus. Da lebte dieser Zacharias und er war verheiratet mit einer Elisabeth. Und das ist interessant, sowohl Elisabeth als auch Zacharias kamen beide aus einer angesehenen Sippe in Israel. Sie stammten in direkter Linie von Aaron ab. Das war der erste Priester Israels, das war der Mitarbeiter des Mose. Nun, das lag weit mehr als 1000 Jahre zurück. Und inzwischen war Zacharias einfach einer von vielen. Es gab über 20.000 Priester wahrscheinlich zu der Zeit. Zacharias selber spielte nach allem, was wir wissen, keine große Rolle in der religiösen Szene dort. Aber interessant, dass Elisabeth, die aus einer Priesterfamilie kam, wieder einen Priester geheiratet hatte. Nach allem, was wir wissen, scheinen die beiden eine glückliche Ehe geführt zu haben. Und trotzdem lag über ihrem Leben dieser dunkle Schatten. Vers 7, und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Auch heute ist ja Kinderlosigkeit für viele Paare eine Not. Damals war es eine Katastrophe. Kinder waren wichtig für den sozialen Status, besonders Frauen empfanden es als Makel, als Demütigung, wenn sie kinderlos blieben. Das war wie ein Stigma, wie eine Kennzeichnung. Und wir sehen hier am Ende in Vers 25, dass Elisabeth von einer Schmach redet. Der Herr hat die Schmach von mir genommen. So hat sie das empfunden, obwohl das objektiv keine Schmach war. Aber keine Kinder zu haben, war wie eine offene Wunde, die dauernd schmerzte. Und als Gott die beiden dann anspricht, zunächst ja hier den Zacharias allein, da berührt er genau diesen wunden Punkt in ihrem Leben. Und damit zeigt Gott schon mal, dass er ihre Situation präzise kennt. Zwei ganz normale Leute also, mit einer persönlichen Not im Herzen, die sie nie ganz vergessen konnten. Vers 6 macht deutlich, sie waren fromme Leute, also sie nahmen Gott ernst, sie nahmen den lebendigen Gott ernst. Das war auch für einen Priester nicht selbstverständlich, deswegen wird es hier extra nochmal betont. Ja, so wie es heute für einen Pastor auch nicht selbstverständlich ist, dass er Gott ernst nimmt, nur weil er in der Gemeinde angestellt ist und möglicherweise einen Talar trägt. Auch damals machten viele diesen Dienst nur aus Tradition oder aus Gewohnheit oder weil es vermeintlich Ehre einbrachte oder was auch immer. Und Lukas betont, bei Zacharias war das anders. Sie waren beide fromm. Sie wollten Gott ehren. Sie fürchteten den Herrn. Und sie waren mit dem Herzen dabei. Auch wenn ihr Herz manchmal schwer war, weil eben diese große Sehnsucht ihres Lebens unerfüllt geblieben war, der Wunsch nach einem Kind. Und es war natürlich nicht zu erwarten, dass sich daran nochmal was ändern würde. Das Kapitel hatten sie geschlossen. Wir können uns vorstellen, dass Zacharias wahrscheinlich als junger Mann Gott gebeten hatte, oft ihnen ein Kind zu schenken. Wahrscheinlich haben die gemeinsam gebetet. Erst voller Hoffnung und dann wurde es immer länger und dann läuft ihnen die Zeit davon und sie warten und beten und es tut sich nichts. Obwohl sie fromm waren, obwohl sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt haben, obwohl sie sich wirklich in ihrem Alltag an den Maßstäben des Schöpfers orientiert haben. Trotzdem hat Gott ihnen diesen Wunsch offensichtlich nicht erfüllt. Und sie wussten nicht, warum. Sie konnten keinen tieferen Sinn darin erkennen. Sie konnten immer wieder nur Ja sagen zu Gottes Weg. Wie viele von uns kennen das in unterschiedlichen Schweregraden natürlich. Das sind Dinge, die können wir nicht ändern. Situationen, die können wir nicht ungeschehen machen. Erlebnisse, die können wir nicht auslöschen. Andere Menschen, die können wir nicht verändern. Und wir beten und hoffen und wünschen uns, dass sich was ändert. Und Gott scheint es nicht ändern zu wollen. Oder noch nicht. Und vielleicht haben Sie sich manchmal schon gefragt, hat Gott mich in dieser Sache vergessen? Ist ihm meine Situation überhaupt bekannt? Weiß er überhaupt, was mit mir los ist an dieser Stelle? Interessiert es ihn überhaupt? Und dann ist die Gefahr groß, dass man irgendwann innerlich darüber bitter wird oder hart. Und fragt, wozu bete ich die ganze Zeit darüber? Aber an Zacharias hier können wir sehen, dass Gott seine Lage voll im Blick hat und dass er ihn genau in dieser Situation abholt. Und dann kommt Gottes großer Plan ins Rollen. Und das ist hier das Erste, wie Gott seine Zeugen präpariert. Erstens, Gott holt dich ab in deiner kleinen Welt. Gott holt dich ab in deiner kleinen Welt. Zacharias gehörte nicht zu den Promis der Szene. Ja? Er führte nach allem, was man so weiß, ein unauffälliges Leben. Aber Gott kommt hinein in dieses Leben. Und Zacharias merkt, dass Gott ihn viel klarer auf dem Schirm hat, als er sich das je hätte vorstellen können. Gott holt dich ab in deiner kleinen Welt. Er sieht auch unseren Schmerz. Er sieht auch unsere kleinen Dinge und unsere großen Dinge. Er weiß, was uns umtreibt. Er weiß, wie unser Leben bis hierher gelaufen ist. Er sieht das alles. Er weiß, wo wir jetzt stehen, wie es um unser Herz bestellt ist. Und dann sucht er uns auf. Er sucht uns auf dort, wo wir stehen. Vers 8. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihm nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Das ist der Höhepunkt seiner Priesterkarriere. Also er machte das ja eigentlich nur im Nebenberuf. Ne? Sie müssen sich das so vorstellen, er war einer von ca. 20.000 Kollegen, die damals im Tempel ihren Dienst taten, verteilt auf 24 Dienstgruppen, die gingen noch auf die Zeit Davids zurück. Vers 5 sagt hier, Zacharias gehörte zur Ordnung Abia, das war also seine Truppe. Die waren nicht alle gleichzeitig im Tempel, zu den großen Festen, da waren sie möglichst vollzählig vertreten in Jerusalem. Aber ansonsten war jeder nebenamtliche Priester etwa für 2 Wochen im Jahr zum Dienst eingezogen. 2 Wochen im Jahr und dann gingen sie wieder zurück in die Provinz. Das war das Prinzip. Dann gingen sie dort wieder gewissermaßen ihrem bürgerlichen Beruf nach. Und in dieser Woche nun war die Dienstgruppe von Zacharias dran, in dieser speziellen Woche. Das war von Gott so getimed. Und das hieß praktisch, ein Priester pro Tag hatte das Vorrecht, am Morgen und am Abend ein Weihrauchopfer für das Volk Gottes zu bringen. Und wer das jeweils machte, wurde durch Los festgelegt. Das können Sie sich jetzt ausrechnen, ne? Der Einzelne hatte kaum eine Chance, jemals dran zu kommen. Es gehörten ja etwa 1000 Priester zu so einer Truppe. Und dann zweimal eine Woche und diese 7 Tage, da gab es nicht viele Chancen. Aber diesmal fällt das Los ausgerechnet auf Zacharias, das Vers 9, dass ihm nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf. Und das war für ihn wie ein Sechser im Lotto gewissermaßen. Es war die einmalige Chance, die nicht wiederkommt. Das war heute sein Tag. Und dann geht er in den Tempel, um für das Volk zu opfern, um das reguläre Opfer dort im Tempel darzubringen. Er ist völlig konzentriert auf seine Aufgabe. Draußen stehen die Gottesdienstbesucher im Vorhof des Tempels. Er lässt sie hinter sich zurück und dann passiert es, Vers 11. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Wahrscheinlich hat Zacharias plötzlich gespürt, dass er nicht mehr allein im Raum war. Was wird der für einen Schrecken bekommen haben? Als er dann vom Rauchopferaltar aufblickt und plötzlich dieser ehrfurchtgebietenden Gestalt, die er nie vorher gesehen hatte, gegenübersteht, der Engel des Herrn. Es wird nicht beschrieben, wie der im Einzelnen aussah. Der Engel ist eben ein ganz spezieller Bote Gottes. Und Zacharias hat auch keine Zeit, lange nachzugrübeln, denn dieser Bote spricht ihn gleich an. Und was er ihm dort auf den Kopf zusagt, das muss Zacharias mitten ins Herz getroffen haben, denn das beweist ihm, dass Gott seine Situation kennt. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Das ist Gottes Timing. Und in diesem Moment löst sich plötzlich das ganze Rätsel auf, das bis dahin über Zacharias Leben gelegen hatte. In diesem Augenblick wird ihm greifbar deutlich, keines meiner Gebete ist verloren gegangen. Gott war immer da, er hat mich nie aus dem Blick verloren. Auch in den Zeiten hat er mich nicht aus dem Blick verloren, wo ich verzweifelt war und wo wir zusammen geweint haben und wo wir es nicht verstanden haben. Er hat immer seinen Plan verfolgt. Und er hat mich mit jedem Schritt meines Weges zu diesem Punkt geführt, an dem ich heute stehe. Und ich weiß, in keiner Sekunde war ich einem blinden Schicksal ausgeliefert. Und ihr Lieben, das dürfen wir auch für uns persönlich aus dieser Situation mitnehmen. Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Er hat einen Plan und die Mitte dieses Planes besteht darin, dass wir ihn verherrlichen, dass wir diesen allmächtigen Gott, der uns das Leben geschenkt hat, ehren, dass wir ihn anbeten. Das ist die Mitte dieses Planes, dass wir seine Zeugen sind. Ich habe in den letzten Tagen ganz neu Psalm 139 entdeckt, wo Gott das auch so deutlich sagt. In Vers 16 sagt Gott es durch David, 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Deine Tage sind in seinem Buch geschrieben. Er hat einen Plan. Er sieht es, er weiß es, er führt es und er ist so nah an deinem Leben dran, dass er jederzeit dafür garantiert, dass dieser Plan aufgeht. Von allen Seiten umgibst du mich, das steht ja in Vers 5 dieses Psalms. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und deshalb muss dieser Plan, der schon längst geschrieben ist in dem Buch Gottes, muss er gelingen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du wissen, Gott hört dich immer. Er hört dich immer. Und kein einziges deiner Gebete geht verloren, auch dann, wenn Gott nicht zu reagieren scheint. Er ist nie gleichgültig deiner Situation gegenüber, nie interesselos. Es wird nicht immer so aufgehen, wie du dir das wünschst, aber irgendwann kommt der Tag, in naher Zukunft oder manchmal auch in ferner Zukunft. Da wirst du verstehen, warum dich Gott bestimmte Wege so geführt hat, wie er sie dich geführt hat. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann öffnet Gott dem Zacharias den Blick nach vorn und Zacharias erfährt, Gott will nicht nur meine persönliche Situation klären, sondern Gott will mein kleines Leben in seinen großen Plan einbauen. Vers 14. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm, nämlich vor dem Messias, hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und das ist das Zweite, wie Gott seine Zeugen präpariert. Wir hatten gesehen, Gott holt dich ab in deiner kleinen Welt. Und das Zweite, was wir hier sehen, Gott baut dich ein in seinen großen Plan. Gott baut dich ein in seinen großen Plan. Das ist das Zweite. Denn jetzt kommt ja erst die große Perspektive in Zacharias Leben hinein. Es geht ja nicht nur darum, dass er und Elisabeth so ihr kleines privates Glück finden und sich zu Hause an der Wiege über ihr Familienleben freuen dürfen. Das gehört auch dazu. Das schenkt Gott auch. Darüber dürfen wir uns auch mitfreuen. Aber dabei bleibt's ja nicht. Gott hat ja noch so viel mehr vor mit diesem Sohn, den er diesen beiden Menschen anvertraut. Dieser Johannes wird eine entscheidende Aufgabe in Gottes Plänen wahrnehmen. Und deshalb muss er gerade jetzt geboren werden, nicht früher. Es muss diese zeitliche Verbindung mit dem Messias bestehen. Jetzt ist plötzlich auch Gottes Timing klar für Zacharias. Und dann lesen wir hier, viele werden sich über seine Geburt freuen. Das wird kein Privatereignis bleiben. Das wird große Auswirkungen haben. Vers 15, er wird groß sein vor dem Herrn, also mit einer wichtigen Aufgabe. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das galt im Alten Testament für Gott Geweihte, die eine besondere Aufgabe, eine ganz spezielle Aufgabe zu erfüllen hatten und denen das in besonderer Weise dadurch klargemacht wurde, dass sie keinen Wein tranken. Manchmal ließen sie sich dann die Haare in einer bestimmten Weise wachsen, die nicht geschnitten wurden. Das waren einfach Symbole, um zu zeigen, der hat eine ganz besondere Aufgabe von Gott. Und dann steht hier, er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist auch nicht der Normalfall, dass einer von Mutterleib erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Gott stattet ihn aus. Er hat eine besondere Aufgabe und er wird wie ein Prophet auftreten. Er wird Gottes persönliche Botschaft predigen. Er wird sagen, Gott kommt, um euch zu retten. Und in euren finsteren Herzen, die von Schuld verklebt sind, darf es wieder hell werden, wenn ihr umkehrt. Und dann hier wird die starke Wirkung beschrieben in Vers 16. Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Das heißt, er wird seine Zeitgenossen, wir werden das ja nächsten Sonntag sehen, zur Umkehr rufen. Er wird sagen, Leute, nehmt das ernst, ihr schuldet dem heiligen Gott euer Leben. Und ihr seid auf einem gefährlichen Wege, weil ihr so tut, als würdet ihr vor ihm keine Rechenschaft ablegen müssen. Weil ihr so tut, ein bisschen bürgerliche Anständigkeit und ab und zu mal eine Tempelveranstaltung besucht, das sei dann wohl schon Gott wohlgefälliges Leben. Und ihr kommt damit nicht durch. Und Gott ist ernst zu nehmen und ihr werdet vor ihm stehen. Und es gibt nur eine Chance. Kehrt um. Merkt endlich, wie gefährdet euer Leben ist, weil Gott ein heiliger Gott ist. Und er wird sie zurück zu ihrem Gott führen. Er wird deutlich, er wird Klartext reden. Und überlegen wir mal, zu dem Zeitpunkt hatte Israel 450 Jahre keine Propheten mehr gehabt. Mit Malachi war die Akte gewissermaßen geschlossen worden. Und dann kam diese lange Zeit, mehr als 400 Jahre, wo Gott geschwiegen hat. Und er wird jetzt wieder kommen. Und dann Vers 17, er wird vor dem Messias hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, also des großen alten Propheten, um zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsam zur Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und jeder Bibelkundige, und Zacharias war bibelkundig, musste hier an Malachi 3 denken. Sie wissen, Malachi 3, das ist das letzte prophetische Buch, was wir im Alten Testament haben. Und das ist gewissermaßen der Brückenkopf auf der Seite des Alten Testaments. Und dort in Malachi 3 war in Vers 1 gesagt worden, also Malachi 3 ist das letzte Kapitel des Alten Testaments, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, der den Weg bereiten soll. Also da sagt Gott, ich schicke den Boten, der vor mir her, vor meinem Messias her, den Weg bereiten soll. Und genau daran knüpft jetzt der Engel an und sagt, Das wird dein Sohn sein. Er wird der unmittelbare Ankündiger, der unmittelbare Vorläufer des Messias werden, der letzte Staffelläufer in der langen Reihe der Propheten, die seit Jahrhunderten gesagt haben, und euer Schöpfer wird kommen und euer Herr wird kommen und dann wird alles anders und dann wird alles wieder in Ordnung kommen. Und darum steht hier auch dieser Satz, er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern bekehren. Denn wo Menschen zu Gott umkehren, da werden auch Familienverhältnisse wieder heil. Wir werden später zum Schluss noch sehen, wie so ein Vater in seinem Herzen zu seinem Kind umgekehrt wurde. Das hat nichts einfach mit Moralität zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass ihr Leben mit Gott in Ordnung kommt. Und dann merken sie, es muss auch unter uns wieder Vergebung einziehen und Liebe und ein Neuanfang. Und das alles muss den Zacharias überwältigt haben. Gott sagt, das alles werde ich durch deinen Sohn und dessen Predigt bewirken. Er wird Menschen dazu bringen, dass sie sich als Sünder vor Gott erkennen. Er wird Menschen dazu bringen, dass sie wieder neu anfangen zu beten und um Vergebung für ihre Schuld zu bitten. Zacharias, dein Sohn soll die Menschen vorbereiten für meinen Sohn, sagt Gott. Dein Sohn für meinen Sohn, damit sie den Weg zum Retter finden. Das ist unfassbar. Und darum soll sein Name auch nicht Zacharias Junior heißen, was ja üblich gewesen wäre. Ja, also gemäß der Tradition hätte der Zacharias heißen müssen. Und wo sie nun so lange drauf gewartet hatten, der hatte sich bestimmt immer schon vorgestellt, Klein Zacharias, ja, spielt dann im Sandkasten. Aber nein, sagt er, Johannes wird er heißen. Johannes. Weil Johannes bedeutet, Gott ist gnädig, Jochanan. Und darauf wird deine Predigt zielen, dass Gott gnädig ist und dass sie deswegen umkehren sollen. Und du selbst, Zacharias, und deine Elisabeth, ihr steht auf einmal vor der größten Aufgabe eures Lebens. Ihr sollt den heranziehen, ihr sollt den prägen, ihr sollt den unterweisen, ihr sollt den beschützen, ihr sollt dem Geborgenheit schenken, ihr sollt den heranreifen lassen, der ein ganz entscheidender Mitarbeiter für Gottes Sohn werden wird. Das ist das Zweite, wie Gott seine Zeugen präpariert. Gott baut dich ein in seinen großen Plan. Gott will dir nicht nur ein bisschen kleinbürgerliches Glück schenken, so ein bisschen heile Welt hinter vier Wänden und am Sonntag mal ein Kirchenkaffee und ansonsten tut sich nicht mehr viel. Gott baut dich ein in seinen großen Plan. Wir haben nicht die gleiche heilsgeschichtliche Aufgabe wie Zacharias oder Johannes. Unsere Kinder werden keine Propheten werden, weil wir in einer anderen Zeit der Heilsgeschichte leben. Aber wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Gottes Kind geworden bist, dann gehörst du zu seinen Mitarbeitern. Und dann baut er dich ein in sein großes Team und dann hat er Aufgaben für dich, von denen du vorher nicht zu träumen gewagt hättest. Und dann will er dir nicht einfach ein beschauliches, bequemes Leben schenken, in dem sich so Schritt für Schritt deine privaten Träume möglichst vollständig und ungeschmälert erfüllen. Er will dir viel mehr schenken. Er will dir ein zutiefst erfülltes Leben schenken. Er will dir ein Leben schenken jenseits aller Kleinkariertheit und aller falschen Bescheidenheit. Er will dich einbauen in seinen Plan. Überlegen Sie mal, Zacharias ist am Morgen als normaler nebenamtlicher Priester, als einer von 20.000 in den Tempel reingegangen. Und jetzt kommt er raus als Vater des zukünftigen Vorläufers des Messias. Das ist mal eine Veränderung. Gott baut dich ein in seinen großen Plan. Und doch behandelt Gott dich dabei nicht wie eine Marionette. Er entmündigt dich nicht. Er überfährt dich nicht. Sondern der lebendige Gott ist unfassbar. Der lebendige Gott will, dass du aus voller Überzeugung mitgehst. Er fordert dich auf. Er fordert dich heraus, dein Herz ihm ganz auszuliefern. Und das finde ich so tröstlich, Gott lässt sich auch nicht davon abschrecken, dass wir als Mitarbeiter noch starke Defizite mitbringen. Bei uns sind noch ganz schön viele Lücken zu finden. Und bei Zacharias zeigt sich das noch in derselben Minute. Bis zu dem Augenblick hat er ja geschwiegen. Das war wahrscheinlich nicht schwer, zu schweigen, weil es ihm einfach die Sprache verschlagen hatte. Und jetzt in Vers 18 macht er zum ersten Mal den Mund auf. Und was da rauskommt, das entlarvt ihn ziemlich. Vers 18, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden. Und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Überlegen Sie mal, nach diesem überwältigenden Moment im Tempel, da wäre doch als erste Reaktion, wenn er den Mund aufmacht, eigentlich ein Dankgebet angesagt gewesen oder ein Loblied. Das kommt dann später, das Benediktus ab Vers 67. Aber es wäre eigentlich hier schon angesagt gewesen. Aber Zacharias in diesem allerpersönlichsten Moment, wo der heilige Gott ihn so behutsam, ihn so großzügig in seine Pläne einweihen lässt, da fängt der Priester an zu diskutieren. Da fängt er an zu diskutieren. Und da wird er fast übermannt von seiner Kleinkariertheit und von seinem Unglauben. Und so sind wir. Verstehen Sie? Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Und der Engel sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, um mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm und nicht reden können, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Da gibt uns dieser Bote nochmal eine klare Bewertung, wie Zacharias Statement in Vers 18 einzuordnen ist. Manche haben gesagt, ja, das war ja vielleicht nur demütig. Woran soll ich das erkennen? Und nun zeige mir doch mal, woran ich das erkennen kann. Nein, nein, es ist Unglaube. Das erfahren wir dann in Vers 20 sehr schnell. Und hier sehen wir das dritte und letzte, wie Gott seine Zeugen präpariert. Er holt dich ab in deiner kleinen Welt, er baut dich ein in seinen großen Plan. Und das dritte, Gott schleift dich zurecht in seiner liebevollen Erziehung. Gott schleift dich zurecht in seiner liebevollen Erziehung. Denn Zacharias hinterfragt ja Gottes Versprechen. Und er muss gleich feststellen, das fällt auf, wie ernst Gott ihn nimmt. Also Gott sagt nicht durch den Gabriel, naja, komm, Zacharias, du bist jetzt ein bisschen verwirrt und ein bisschen gestresst. Da rutscht einem schon mal ein falscher Satz raus. Sagt er nicht. Zacharias reagiert ja typisch menschlich. Typisch menschlich. Auch für Christen, typisch menschlich. Und man wundert sich doch. Man wundert sich doch, denn der Engel, der war ja eine beeindruckende Erscheinung. Und er hatte doch bewiesen, dass er Zacharias Lebenssituation genau durchschaute. Dass er bei den Realien seines Lebens angesetzt hat. Und trotzdem gibt Zacharias diesem Unglauben nochmal Raum. Und auch darin ist er uns sehr nah. Wie viel haben wir schon von Gottes Hilfe erfahren? Wie viel? In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und trotzdem macht sich in unserem Herzen immer wieder dieser Kleinglaube breit. Weil wir uns zu stark von den normalen Umständen beeindrucken lassen. Zacharias weiß natürlich, dass seine Frau jenseits des Alters ist, in dem man normalerweise noch Kinder austrägt. Und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Rein biologisch ist eine Schwangerschaft zwar nicht ausgeschlossen, aber höchst unwahrscheinlich. Theoretisch weiß Zacharias um Gottes Allmacht, aber praktisch kann er sich nicht vorstellen, wie Gott diese Allmacht umsetzen soll. Und übrigens, und das ist ganz wichtig zu bedenken, zeigt dieser vermeintlich intellektuelle Einwand, dass die Leute damals prinzipiell nicht leichtgläubiger waren als wir heute. Ja? Das sagen ja so manche geschichtslose Zeitgenossen, ja, damals die Leute, die haben ja alles geglaubt, deswegen haben die es aufgeschrieben. Das ist hier einer der vielen Gegenbeweise. Die waren in diesen Alltagsfragen genauso kritisch wie wir. Der Josef wusste genauso, dass ohne dass gewisse Dinge geschehen, eine Frau nicht schwanger wird. Das war alles ganz genauso. Und wie auch bei uns lag Zacharias Problem hier nicht darin, dass er zu viel nachgedacht hat, sondern dass er zu wenig nachgedacht hat. Aber Gott schleift dich zurecht in seiner liebevollen Erziehung. Und hier beim Zacharias geschieht es dadurch, dass Gott ihn, bevor er weiteren Unfug reden kann, erstmal verstummen lässt. Und wäre gut, wenn er das vielleicht bei manchen von uns auch manchmal täte. Und damit liefert Gott dem Zacharias einen weiteren Beweis, dass er jederzeit in unser Leben eingreifen kann. Ist ja ein weiterer Beweis. Also bevor Zacharias seinen eigenen Stammhalter erziehen kann, muss er erstmal selber noch von Gott erzogen werden. Und so macht es Gott mit uns doch auch. Gott will uns einbauen in sein Werk. Er will uns in die Mitarbeit reinziehen. Aber Gott führt uns nicht wie Marionetten an der Strippe, wie ferngesteuerte Agenten, sondern er will, dass wir aus Überzeugung mit ihm mitgehen. Er will, dass wir mitgehen, weil er vertrauenswürdig ist. Und deswegen erzieht Gott uns. Gott lehrt uns. Er arbeitet an unserem Herzen, an unserem Verstand, an unserem Willen, an unseren Überzeugungen, an unserer Art, die Welt zu sehen und zu interpretieren. Und manchmal muss Gott auch uns das Maul stopfen, Manchmal muss Gott uns ausbremsen, manchmal muss Gott uns zum Innehalten zwingen. Aber wenn er das tut, geschieht es immer in liebevoller Absicht. Und das ist so schön, zugleich mit der Strafe kündigt Gott schon ihr Ende an. Ne? Das steht ja auch im Vers 20. Und du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Weil du mein Wort nicht geglaubt hast. Und draußen im Vorhof wartet unterdessen schon die Gottesdienstgemeinde. Die Leute wundern sich bereits, warum der Priester heute so lange braucht. Sie wollen aber nicht weggehen, ohne den Segen zu bekommen. Also wenn schon, dann muss der Gottesdienst hier auch ordnungsgemäß abgeschlossen werden. Und sie wissen ja nicht, dass es dem Priester die Sprache verschlagen hat. Vers 21, und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war. Da ging er heim in sein Haus. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. So hat Elisabeth das empfunden, weil sie sich von den Leuten verachtet und gedemütigt fühlte, obwohl es, wie gesagt, objektiv keine Schmach war. Auch manches fromme Ehepaar ist kinderlos geblieben. Denn Gott geht mit jedem seiner Kinder einen eigenen Weg. Und das sehen wir hier eben auch. Gott hat einen geplanten Weg, einen guten Weg, mit Kindern oder ohne Kinder. Und bei Elisabeth ist es so, dass sie bald schwanger wird, auf natürlichem Wege. Und dann hat Elisabeth 9 Monate lang einen Mann an ihrer Seite, der absolut schweigsam ist. Würde sich vielleicht manche Frau auch wünschen. 9 Monate lang muss der Kerl den Mund halten. Und Zacharias hat 9 Monate Zeit, darüber nachzudenken, ob es angemessen ist, dass ein begrenzter kleiner Mensch das Wort des ewigen Gottes in Frage stellen kann. Und in diesen 9 Monaten des Stummwerdens kann er besonders gut hören auf Gott. Er wird keine weitere Engelbegegnung haben, soweit wir das wissen. Jetzt ist Bibelstudium angesagt. Und liebe Leute, ich bin überzeugt, dass Zacharias intensiv im Alten Testament gelesen hat. Wahrscheinlich hat er angefangen bei Malachi. Und siehe, ich werde meinen Boten, der vor mir hergeht, den Weg bereiten. Ich werde den Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Da wird er wahrscheinlich angefangen haben. Und dann so die anderen Propheten Schritt für Schritt durchgearbeitet haben. So hat er sich hineingefunden, immer mehr in Gottes Plan. Und je länger Zacharias studierte, umso mehr dürfte er gestaunt haben, dass der heilige Gott ausgerechnet ihn und seine Elisabeth für diese große Aufgabe ausgewählt hatte, den Täufer auf die Welt zu bringen und auf seine Aufgabe vorzubereiten. Was für eine Verantwortung. Und schauen Sie, so ernst nimmt Gott uns, dass er uns wirklich Verantwortung überträgt. Auch zum Beispiel für unsere Kinder. Ist nur ein Beispiel. Und auch bei unseren Kindern ist es das Wichtigste, dass wir sie darauf vorbereiten, einen Dienst für das Reich Gottes zu übernehmen. Das ist auch sozusagen das wichtigste Erziehungsziel für unsere Kinder, dass wir sie darauf vorbereiten, in ihrem Leben dem Herrn zu dienen, was immer für Berufe sie ergreifen. Dass sie Menschen auf Jesus hinweisen, dass sie ihn selber finden. Und schließlich hat Zacharias in dieser Zeit begriffen, dass wir Gott Gehorsam schulden, schlichtweg Gehorsam aufs Wort. Als es nämlich ernst wird mit der Namensgebung, das ist so schön, da erinnert er sich genau an Gottes Auftrag aus dem Tempel, also von wegen Zacharias, Johannes soll er heißen. Und dann nimmt er auch das Unverständnis der Nachbarschaft und der Verwandten in Kauf, wie das manchmal so ist. In Vers 49 wird dann stehen, und es begab sich am 8. Tag, da kamen sie das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, also jetzt wollen wir den Alten hören, seinen Vater, wie er ihn denn nennen lassen wollte. Und Zacharias forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und diese Situation zeigt übrigens nochmal das liebevolle Einverständnis zwischen den beiden Eheleuten. Also er hatte seine Frau offensichtlich rechtzeitig informiert. Sie war genau eingeweiht in diese ganzen Geschichten. Und als sie gefragt wurde, konnte sie postwend sagen, Johannes. Und Zacharias bestätigt das nochmal. Das ist gut, wenn Eheleute sich einig sind. Und in dem Moment, wo Johannes das bestätigt, da wird ihm die Sprache wieder geschenkt. Und das Erste, was dann herauskommt, nach dieser 9-monatigen Zeit des Lernens und Erzogenwerdens und Schweigens, das Erste, was dann rauskommt aus seinem Mund und aus seinem Herzen, ist ein starker, dankbarer Lobpreis, der Gottes Macht besingt. Dann kommt das Benediktus, und das können Sie dann ab Vers 67 nochmal lesen. Dann kommt das, was eigentlich von Anfang an angesagt gewesen wäre. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und pries den Herrn. Ja, Gott schleift dich zurecht in seiner liebevollen Erziehung. Und auch Johannes selbst, der Täufer, hat das ja dann selbst erlebt. Überlegen Sie, wie Gott den zurechtgeschliffen hat. Was für harte Studienzeiten der erlebte, zum Beispiel im Gefängnis. Als plötzlich sein ganzer Glaube nochmal gewissermaßen getestet wurde und er seine Leute zu Jesus schickt und sagt, bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt, zeig dem Johannes, was hier passiert. Es wird alles erfüllt, was von mir gesagt wurde. Er schleift dich zurecht. Und Johannes hat das begriffen. Johannes hat begriffen, ich bin hier nicht auf dieser Welt, um mich selbst zu verwirklichen, sondern ich bin hier hergeschickt, damit Christus groß gemacht wird. Und dann wird er das ja sagen, er muss wachsen über Christus. Ne? Als seine Jünger sagen, komm hier Johannes, du musst deine eigene Position auch ein bisschen stärker behaupten, dass die da nicht alle zu Jesus rennen. Du hast ja auch was zu sagen. Und als Johannes dann sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn, also Jesus, nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, der wird auf ewig verdammt werden in der Hölle. Nächsten Sonntag werden wir dann einen Sprung von 30 Jahren machen. Und dann werden wir sehen, was aus dem Sohnemann geworden ist und was für ein mutiger Zeuge er für seinen Herrn sein durfte. Aber wir verfolgen diese Adventsereignisse ja nicht als Zuschauer auf der Tribüne, sondern, ihr Lieben, Jesus will uns mit reinnehmen als seine Zeugen. Und deswegen präpariert er uns ja auch. Er holt uns ab in unserer kleinen Welt. Du darfst wissen, dass Jesus deine Situation mit deinen ganzen Fragen genauso haargenau kennt, wie er die Situation vom Zacharias kannte. Und dann das Zweite, er baut uns ein in seinen großen Plan. Dein Leben soll dazu dienen, dass Jesus bekannt wird. Dass die Menschen verstehen, wer Jesus ist. Dass sie zu ihm finden. Dass Gott nicht nur ihr Schöpfer und ihr Richter ist, sondern ihr Vater wird. Er baut dich ein in seinen großen Plan. Und auch wenn wir Donnerstag gemeinsam losziehen zur Zeit der Bibelstunde, dann geschieht es im Rahmen dieses großen Planes, dass das geschieht, dass viele von unserem Volk sich zu ihrem Gott bekehren. Und dann lasst uns mit dieser Gewissheit losgehen. Wir haben seinen Auftrag und wir handeln, weil wir ihn lieb haben und weil sein Name geehrt werden soll und weil unsere Zeitgenossen ihn brauchen. Und schließlich das Dritte, er schleift uns zurecht. In seiner liebevollen Erziehung. Manchmal macht uns das zu schaffen, wenn Gott uns zurechtschleift. Aber es ist immer liebevoll. Und es dient immer dazu, dass wir unserer Bestimmung leben können, nämlich Zeugen unseres Herrn zu sein. Und dabei kommt es überhaupt nicht drauf an, was wir als Voraussetzungen mitbringen. Überhaupt nicht. Sondern es kommt nur darauf an, was er aus uns macht. Und darum schließe ich mit einem mutmachenden Beispiel, wo jemand zum Zeugen wurde, wo einer zum Zeugen wurde, dem das im Unterschied zu Johannes dem Täufer nicht schon an der Wiege gesungen wurde. Und er wurde trotzdem zum Zeugen. Ein junger Familienvater, dessen Herz zu seinem Kind bekehrt wurde. Er war durch seine Alkoholsucht zur Bedrohung für seine Familie geworden. Und dann griff Jesus in das Leben dieses Vaters ein und bewies seine Macht. Und aus dem Sklaven des Alkohols wurde ein Zeuge des Herrn. Und dann kam der Tag, als dieser Mann sein Zeugnis in aller Öffentlichkeit zu geben wagte. Mitten in einer belebten Innenstadt hatte ein Atheist über Gott gelästert. Auf dem Sockel eines Denkmals stehend hatte er eine große Rede gehalten, sich über die Christen lustig gemacht, über das Beten lustig gemacht, hört sowieso keiner. Und dieser junge Familienvater kommt dazu und er hat zitternde Knie, weil er weiß, ich kann jetzt nicht schweigen. Ich muss etwas sagen. Und dann gibt er sich einen Stoß und tritt einen Schritt nach vorne und ruft, liebe Leute, ich bin nicht gewohnt, öffentlich zu reden. Ich bin auch nicht mit der Absicht hierher gekommen, das Wort zu ergreifen. Aber als dieser Mann hier die Wirksamkeit des Gebets und die Wirklichkeit Gottes so verspottete, da konnte ich nicht länger schweigen. Und dann fuhr er fort. Sie sehen einen Mann vor sich, der früher zu den Schlimmsten dieser Stadt gehört. Ich war ein Trinker, ich war einer, der seine Frau schlug. Meine Frau und mein Kind fürchteten sich schon, wenn sie meine Tritte vor der Haustür hörten. Aber trotzdem hat meine Frau nicht aufgehört, ohne dass ich es wusste, sie hat nicht aufgehört, für mich zu beten. Und sie hat mein Kind gelehrt, für mich zu beten. Sie hat mich nicht schlecht gemacht vor meinem Kind. Sie hat mein Kind gelehrt, für mich zu beten. Und eines Abends komme ich unvorhergesehen etwas früher als sonst nach Hause. Zufällig bin ich nüchtern. Und als ich die Tür öffne, da sehe ich, dass meine Frau gerade die Treppe hinaufgegangen ist, um die Kleine ins Bett zu bringen. Ich lausche ganz still, was jetzt wohl geschieht. Und da höre ich, wie mein Kind für mich betet. Und es betet: Lieber Herr, errette meinen lieben Papa. Lieber Herr Jesus, errette meinen lieben Papa. Und während das Kind in seiner einfachen Sprache betete, hörte ich meine Frau mit Tränen in der Stimme sagen: Herr Jesus, bitte beantworte ihr Gebet. Sie wussten nicht, dass ich zuhörte. Lautlos verließ ich wieder das Haus. Aber das Gebet meiner kleinen Tochter ging mir nicht mehr aus den Ohren. Lieber Herr Jesus, errette meinen lieben Papa. War ich überhaupt noch lieb für das Kind? Ich weiß nicht, wann ich ihr das letzte Mal einen Kuss gegeben hatte. Meine Kehle schnürte sich zu und doch rief ich mit lauter Stimme: Herr, hilf mir. Herr, bitte antworte auf das Gebet meines Kindes. Und er hat es getan. Und deswegen stehe ich heute hier. Ich kann Ihnen nur sagen, ich sorge heute für meine Familie, so gut es geht. Und meine Vergangenheit ist durch die Vergebung von Jesus bereinigt. Finden Sie nicht, dass es feige gewesen wäre, wenn ich hier geschwiegen hätte? Kann ich etwas anderes tun, als zu glauben und zu bezeugen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der Gebete wirklich erhört? Der Herr präpariert seine Zeugen. Und er will, dass wir mitten in dieser Mannschaft stehen. Lieber Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist. Dass du gekommen bist, um die härtesten menschlichen Gebundenheiten aufzusprengen, Herr. Dass du gekommen bist, um unsere Schuld aufzudecken und zu vergeben. Herr, und dass du da bist und dass wer zu dir kommt und nach deiner Hilfe schreit, dass du versprochen hast, den anzunehmen. Und wir bitten dich besonders für die Wochen, die jetzt vor uns liegen, Herr, die auch eine besondere Situation in unserer Gesellschaft darstellen. Ach, gib, dass wir gute Zeugen sind, Herr. Öffne du Türen. Bitten dich auch für den Donnerstag, wenn wir gemeinsam losgehen, Herr. Und für alle anderen Begegnungen, die du uns in den nächsten Tagen ermöglichst, Herr. Du selbst musst die Herzen erreichen. Aber wir wollen dir zur Verfügung stehen, Herr. Und treue Zeugen sein und werden, Herr. Und wenn jemand unter uns ist, der diese Umkehr zu dir noch nicht vollzogen hat, der noch nicht diesen Schritt gegangen ist, dass er zugegeben hat, dass er deine Vergebung braucht und deine Rettung, so lass ihn nicht eher zur Ruhe kommen, bis er sich beugt vor dir. Wir beten dich an. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.